Also ich habe mir direkt dafür keine Hilfe von außen geholt, weil ich da ganz narzisstisch gesagt habe, okay, das kann ich selber machen, was ich will.
Okay.
Entschuldigung.
Ja, warum nicht? Ja. Kann ich den ganzen Tag mir darüber Gedanken machen, wie Technologie die Arzt-Patienten-Interaktion verändert? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Widmer. Und ich freue mich, dass du hier zuhörst. Dieser Podcast ist für dich geeignet, wenn du Interesse hast, wie Kolleginnen oder Kollegen ihre digitale Praxis bereits jetzt gestalten, um sich das Leben von ihren Mitarbeitenden und natürlich auch den Patienten einfacher und leichter zu gestalten. Einer von ihnen ist der Dr. Marc Hanefeld. Er ist niedergelassener Allgemeinmediziner, Anästhesiologe mit Zusatzbezeichnung von Notfallmedizin, Intensivmedizin, Qualitätsmanagement, Praxismanagement und Mitglied des Hausärzteverbandes und auch Mitglied der Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen. Also sehr umtriebig und auch sehr unterhaltsam. Wir haben sehr spannende Themen beleuchtet und ich denke, man kann vieles von ihm lernen. Gute Dinge und auch Dinge, die wir verbessern dürfen. Ganz viel Spaß bei der Folge. So, und jetzt erfolgt einmal kurz Werbung. Denn diese Folge, diese Produktion wurde unterstützt von Vitas, der Telefon-KI-Assistenz. Die waren bereits auch schon zweimal zu Gast bei mir hier im Videocast und Podcast und ich kann es sehr unterstützen. Immer dann, wenn erstens nicht genug Unterstützung da ist von Menschen, die ans Telefon gehen. Und zweitens, wenn man einfach mal wieder Ruhe in der Praxis haben möchte und nicht, dass das Telefon die ganze Zeit klingelt. Auch dann ist es gut einzusetzen. Vitas Telefonassistenz, meine Empfehlung. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich hier heute ganz besonders, den Herrn Dr. Marc Hanefeld zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Marc.
Hallo, grüß dich, moin.
Marc, stellst du dich einmal bitte den Zuhörern und Zuhörern und den Zuschauern und Zuschauerinnen vor?
Ja, mein Name ist Marc Hanefeld. Ich bin 48 Jahre alt geworden gerade, verheiratet, Vater von zwei Kindern, wohne in Bremervörde, kann man sich ungefähr vorstellen, zwischen Bremen und Hamburg im Elbe-Weser-Raum. Bin Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Einzelpraxis. In meinem alten Leben, ich sage mal, ich bin Konvertit, war ich Anästhesist, komme aus dem Ruhrgebiet. Und habe neben meiner medizinischen Tätigkeit auch einen ziemlichen IT-Bezug auch schon mein ganzes Leben. Da kommen wir bestimmt gleich drauf.
Ja, du warst erst in der Anästhesie und dann bist du in die Allgemeinmedizin gewechselt und dann auch gleich in die Praxis. Und du hattest mir in unserem Vorgespräch gesagt, dass ihr so eine Karteikartenpraxis hattet. Ist das korrekt so? Die hast du so übernommen?
Ja, eine ganz klassische Praxis. Meine Vorgängerin hat die Praxis 40 Jahre lang geführt. Das ist ja auch schon wirklich ein Brett.
Gut ab.
Ja. 40 Jahre geführt, mit sehr viel Engagement und auch Engagement neben der Praxis. Aber eben halt auch die Strukturen sind eben genauso alt gewesen. Das heißt also Karteikarten, keine Elektronisierung. Das heißt, Befunde musste man wirklich aus der Karteikarte herausholen. Wenn sie da nicht drin sind, wo ist die Karteikarte unter Umständen? Und daneben auch die Organisation eben auch sehr traditionell. Das heißt also auch, was viele auch immer noch machen, mittlerweile aber finde ich mehr Nachteile als Vorteile, das First Come, First Serve. Man kann jederzeit rankommen, aber man wartet vielleicht 5 Stunden.
Genau, ja. Wie lange ist das her, dass du die Praxis übernommen hast?
Also ich bin seit Anfang 2020, ich sage mal 6 Wochen, bevor die Corona-Pandemie über uns hereinbrach, in die Praxis gegangen und war seit 2017 dort tätig.
Okay, also du kanntest sie schon und hast sie 3 Jahre später sozusagen übernommen. Und diese Veränderung, du hast gesagt, ihr seid sehr innovativ, modern aufgestellt. Da kommen wir noch im Detail drauf, was ihr alles macht oder was du anders machst im Vergleich zu 2017. War das so ein schleichender Prozess oder hast du so wirklich radikal gesagt, okay, jetzt schmeißen wir alle Karteikarten weg und dann ändern wir jetzt alles? Oder war das wirklich so ein langsames Einschleichen und Ausschleichen von Umgang mit Daten und mit Strukturen?
Ja, ich würde sagen, beides. An bestimmten Stellen muss man radikal sein. beispielsweise sich entscheiden, dass man eben nicht mehr Karteikarten verwendet, sondern eine elektronische Akte. Das durfte ich zum Glück schon vor Praxisübernahme machen und dadurch hatten wir dann auch die Gelegenheit, die alten Strukturen zu verbinden mit den neuen, aber man kann nicht alles auf einmal machen. Man muss sich dann schon einen Plan machen, welche Dinge einem wichtig sind, was will man. Auch ganz wichtig, Don'ts, was will man nicht. Ne? Do's und Don'ts hatte ich als wirklich niedergeschrieben, nicht digital, sondern tatsächlich handschriftlich mir zusammengestellt. Und das da habe ich dann priorisiert und habe dann immer wieder versucht, diese Dinge anzusteuern. Und das ist dann letztlich dann auch, das führt zum Erfolg. Wenn man alles auf einmal machen möchte, funktioniert es in der Regel schlecht.
Hast du dir dafür von außen Hilfe geholt oder hast du selbst sozusagen dich hingesetzt und so einen Strategieplan entwickelt, meine Do's und meine Don'ts? Weil ich meine, das war 2020, ich meine, da gab es auch schon das Internet, aber da waren die Kollegen noch weniger digital als jetzt. Wie bist du überhaupt da hingekommen oder dass du da so ein Interesse für schon damals, das ist noch nicht so lange her, aber da hattest und hast du dir da Unterstützung geholt und wo hast du dich oder wie hast du dich informiert? Jetzt ist es ja schon ein bisschen einfacher als damals und ich hoffe, diese Folge wird der ein oder anderen Kollegen, der jetzt hier zuhört, auch helfen, indem sie erfahren, wie du das gemacht hast. Erzähl mal.
Also ich habe mir direkt dafür keine Hilfe von außen geholt, weil ich da ganz narzisstisch gesagt habe, okay, das kann ich selber am besten, was ich will.
Okay. Ja, warum nicht? Ja.
Vielleicht ist das dem geschuldet.
Aha. Jetzt wird die Diskussion interessant hier.
Genau. Nee, nicht, dass man es schafft, sondern dass man sich das zutraut oder dass sich so vorstellt, dass das selber am besten geht. Das ist ja nicht unbedingt immer gesagt, dass das ein Vorteil ist. In dem Fall ist so, dass ich selbst schon relativ viel Erfahrung habe mit Umgestaltung in Sachen Digitalisierung, auch schon in meinem vorherigen Job. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Und ich habe tatsächlich Hilfe indirekt gehabt, dadurch, dass ich entsprechende Seminare besucht habe zum Thema Praxisorganisation. Da gibt es beispielsweise über den Hausärzteverband die Kollegen vom Werkzeugkasten Niederlassung. Und da habe ich mir ganz viel rausgenommen. Was kann man denn tun in Sachen Organisation, in Sachen Anfragen in der Praxis, all das, was einen nervt, was einen eigentlich von der Kernarbeit abhält. Und daraus habe ich mir sehr viel abgeleitet. In Bezug auf die konkrete Umsetzung habe ich dann eigentlich auf meine eigene Erfahrung und so ein bisschen auch meine Qualifikation als ärztlicher Qualitätsmanager gesetzt.
Ah, okay.
Da das ja auch ein Gesamtprozess ist, der über Jahre geht, kontinuierlich, ist das vielleicht auch ein bisschen aufwendig, vielleicht auch finanziell aufwendig, wenn man kontinuierlich jemanden von außen hat, sondern da muss man schon gucken, dass man das mit Bordmitteln hinbekommt.
Okay, das ist eine wichtige Frage und ein richtig wichtiges Thema, was ich mir bis zum Ende aufhebe, wo es darum geht, was gehört jetzt eigentlich in Zukunft zu unseren Kompetenzen oder was sollten wir lernen oder auch nicht. Das heißt hier immer so schön, wir nehmen euch alles ab, liebe Doktoren, damit ihr euch auf eure Hauptqualifikationen, die Patienten, konzentrieren könnt. Das finde ich gut und richtig, aber ich glaube auch, zu sagen, nee, wir machen alles und ihr macht nichts, ist, glaube ich, auch nicht der beste Weg. Ich meine, wir sind ja auch nicht unbedingt immer die Besten im Umgang mit Finanzen. Da haben wir auch nicht so viel drüber gelernt in unserem Studium. Und das muss man sich auch immer noch selbst erarbeiten, oder? Was denkst du?
Ja, so sieht's aus. Also das muss man lernen auf jeden Fall. Im Studium lernt man dazu gar nichts. Ja. Und in Bezug auf die Organisation und Digitalisierung ist es ja auch so, dass unsere gesamten Arbeitsprozesse, der gesamte Arbeitstag sind davon dominiert. Das heißt, man muss sich das dann schon so schaffen, dass man das, was man tut, gerne macht. Ob es die Software ist, die man aussucht oder die entsprechenden Arbeitsprozesse. Denn wenn mir das irgendjemand vorgibt, dann kann ich mich auch gleich anstellen lassen. Dann brauche ich nicht als Praxisinhaber aktiv werden. Dann baut sich eben Frust auf. Und ich denke mal, das sollte die Hauptsache sein, dass weder ich selbst noch das Team alltäglichen Frust erleben in zu großem Ausmaß.
Hm.
Aber sowieso schon auf Praxis hin, ne? Um ganz ehrlich zu sein.
Ja. Ja, also klar, dafür muss man der Typ sein, ne? Ist man der eine, der sagt sozusagen, ich möchte auch das alles in der Hand haben und das selbst gestalten? Oder aber es gibt auch andere, die sagen, nö, ich will alles abgeben, ich will wirklich mich nur auf den Patienten konzentrieren und rechts und links gar nichts diesbezüglich machen. Du hast von Don'ts gesprochen. Das interessiert mich. Was waren so die drei wichtigsten Don'ts, die du dir vorgenommen hattest, zu sagen, das mache ich jetzt nicht? Fällt dir da noch was zu ein?
Ja, die wichtigsten Dinge sind einfach dieses ad hoc nebenher Patienten behandeln, weil das letztendlich, wenn man eine Terminsprechstunde beispielsweise macht, das alles immer stört. Das, was man eigentlich erreichen will, dass man zuverlässig ist in der Termingestaltung und eben auch für sich selber pünktlich Feierabend zu haben beispielsweise, dass man das eben nicht mitmacht. Dafür muss man erstmal Erwartungshaltungen, die sich ja auch eingeschlichen haben, aufbrechen. Das ist eine der Dinge gewesen. Und da sind das, das könnte ich jetzt gar nicht mehr so benennen, verschiedene Dinge im täglichen Umgang. Beispielsweise, dass nicht einfach Fragen an eingerichtet werden. Einfach so, weil während man gerade noch vielleicht drei Behandlungen und die Ergebnisse von einer Sonografie im Kopf hat, die man auch dokumentieren möchte, gilt aber auch umgekehrt, dass ich nicht mein Team mit Fragen zwischendurch bombardiere, weil die haben ja das gleiche Problem, dass die auf ihrer Ebene da arbeiten und viele Dinge im Kopf haben, dass man sich also nicht zu sehr stört. Das heißt also Anfragen hinterlegt beispielsweise, die man dann abarbeiten kann. Dann ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die sich aus solchen Überlegungen ableiten.
Okay, da klingt aber sehr deutlich hervor, also die Praxisorganisation, wie gehe ich mit meinem Team um, welche Erwartung stelle ich an mein Team, welche Erwartung hat mein Team an mich, dass das klar und neu definiert ist. Da kann ich mir vorstellen, bei einer Praxisübernahme, die 40 Jahre war und da sicherlich auch viele Unterstützung durch die medizinischen Assistenten da gab, auch so, ja, so bestimmte Kulturen sich eingeschliffen hatten. Wie fanden die das, als du dann sagtest, wir machen hier jetzt mal ein bisschen was anders. Das ist ja auch nicht so einfach. Konntest du die gut mitnehmen? Und wenn ja oder nein, woran lag's?
Also konnte ich, das würde ich jetzt einfach behaupten. Und neulich hat mein Team auch das auch bestätigt, als wir so einen Praxissalonabend für das Ärzteblatt hatten, dass das tatsächlich, also dass sie da auch viel Spaß dran hatten. Aber ich kann auch sagen, als ich das gesagt habe, wir machen jetzt eine Terminsprechstunde, mit der Erfahrung, die hatten, jeder, der kommt, wird bedient, Karteikarte wird rausgelegt, egal ob die noch so sehr diese Reihe dann durchs Zimmer meandert, bis man dann ans Ende der Kette angekommen ist. Die haben schlichtweg gesagt, das wird nichts. Keine Chance. Wie macht man das dann? Am Ende ist es so, das sind so Qualitätsmanagement-Grundprinzipien. Ne? Das nenne ich immer drei. Ne? Das eine ist Verantwortung der obersten Leitung. Ne? Das wäre dann in dem Fall ich. Das zweite ist, Betroffene zu Beteiligten machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja.
Und das dritte ist, dass eben Kunden, in diesem Fall Patienten und Mitarbeiter, insbesondere zufrieden sein müssen mit all dem, was hier passiert. Also, dass deren Zufriedenheit im Fokus steht und dadurch dann eigentlich auch andere Ziele immer mit erreicht werden. Und ich bin da so ein Qualitätsmanagement-Fan. Für viele ist das ja eher ein Mittel, um Mitarbeiter zu gängeln, wenn man aus dem Krankenhaus kommt, häufig. Aber wenn man das wirklich ernst nimmt, dann kann man damit sehr, sehr viel erreichen, auch mit den Handlungsprinzipien.
Und das hast du in deiner Zeit der Anästhesiezeit gemacht, ja. Klingt fast so eigentlich, als ob jeder Mediziner mal Qualitätsmanagement machen sollte, finde ich
vielleicht
zumindest.
Vielleicht sogar jeder überall, egal wo man arbeitet.
Ja, absolut. Ja.
Dass man Sachen checkt und sowas, dass man, also beispielsweise, das macht, glaube ich, kaum eine Praxis, jeden Morgen einen Teambriefing, was man eben nutzt, um zu gucken, Mensch, wir haben das gemacht, wie funktioniert denn das? Und wenn es nicht funktioniert, dann ändert man wieder was.
Ja.
Und nicht drei Monate später in der Qualitätsmanagement-Sitzung.
Das sind alles natürlich Prinzipien, die in der Industrie, in anderen Branchen total üblich sind. Ja, also Teamorganisation, wie man miteinander umgeht, wie man sich abstimmt. Da ist das vollkommen klar, aber in der Medizin ist das in den letzten 20, 30, 40 Jahren irgendwie an uns alle so vorbeigeschliffen. Insofern ist das spannend, dass solche Dinge jetzt auch ja auch in deiner Praxis schon umgesetzt werden. Was würdest du denn sagen, um jetzt mal wieder so ein bisschen auf technologische Lösungen zu kommen, wie digital ist denn deine Praxis? Ich frage die Frage mal sehr gerne auf einer Skala von 0 bis 10. 10 heißt, ich bin voll digital und 0 heißt so gar nicht. Wo siehst du dich? Und was, erste Frage, zweite Frage, was bedeutet das für dich? Das hat ja auch jeder andere Maßstäbe dran.
Also ich würde wahrscheinlich jetzt sagen, da sind wir bei 7, was die Digitalisierung angeht. Wir haben schon sehr viel geschafft. Mhm. Ich finde das aber auch schwierig zu sagen, weil diese Skala, während ich spreche jetzt, noch wächst. Also das, was ich erreichen kann und was die Digitalisierung uns noch bringen kann, das wächst ja immer weiter. Da muss man eben gucken, was da überhaupt bei uns angewandt werden kann.
Genau, und dann lasst uns jetzt mal so ganz konkret auf konkrete Tools gehen oder Technologien, die ihr schon nutzt. Das interessiert ja jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer und Zuschauerinnen ganz besonders, was du nutzt und dir hilft. So, gehen wir mal, ich habe da so eine schöne Reihenfolge gemacht, fangen wir mal an. Was ist das Tool, um die Organisation und Aufgaben in einer Praxis gut zu managen? Hast du da was?
Ja, das ist definitiv unsere Praxisverwaltungssoftware.
Welche nehmt ihr?
Wir haben T2 Med. Das hat mir direkt gut gefallen von der Art und Weise her, auch von der Entwicklung her. Mhm. Und das ist ja etwas, da sitzt man den ganzen Tag dran. Das heißt, das ist wirklich der Schlüssel zu allem. Eine gute Praxissoftware, ohne das geht's nicht. Und die kann uns ja auch helfen, weitere Aufgaben zu verteilen. Indem
okay,
man
das heißt,
Patienten für Organisationen erstellt oder sowas und das da reinpackt.
Okay, du kannst also sozusagen auch Aufgabenverteilung an deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort über dieses Tool machen, zum Beispiel?
Ja, genau, es sind ja auch auf Patienten bezogen, sodass man dann auch die Akten nutzen kann.
Okay. Ein Online-Terminbuchungstool, ist das auch integriert?
Genau, ist in dem Fall in der Praxissoftware mit drin. Ne, das Da haben die auch gesagt, das wird nie was. Haben wir aber einfach mal gemacht, gestartet für die Infektsprechstunde. Mittlerweile auch so mit ein bisschen Vorlauf für meine eigene Sprechstunde. Das wird auch angenommen, ja.
Mhm. Okay. Ja, digitale Patientenakten ist klar. Mhm. Briefe, die kommen und gehen, wie geht ihr damit um? Du als niedergelassener Hausarzt schreibst ja wenig Briefe. Du dokumentierst wahrscheinlich eher nur. Was machst du mit Briefen, die von Kolleginnen, also Fachärzten kommen? Was macht ihr mit denen?
Also ich schreibe schon Briefe, aber das ist tatsächlich eher so 5% oder sowas, ne? Also ganzen Vertretungsbriefe, mittlerweile per KIM, das ist super, weil man es automatisch machen kann. Und ab und zu mal auch Kurzbriefe, wenn ich sage, eine Überweisung reicht nicht aus, weil ich dem Gebietsfacharzt oder der Fachärztin eine Frage stellen will und etwas spezieller sagen will, worum geht's überhaupt? Anstatt, dass ich die Leute einfach schicke, Patient ist krank, mach mal gesund. Das funktioniert ja so. Und beim Briefe erhalten hat sich das ja auch gewandelt. Mittlerweile muss ich eine Checkliste verwenden, um nicht zu vergessen, denn wir bekommen ja immer noch viel per Post. Das wird dann gescannt und dann.
Genau, das meine ich.
Das wird, also da haben wir mehrere Scanner in der Praxis. Und das funktioniert einfach super, wenn man am Empfang in einem Backoffice, wenn man eins hat und zusätzlich noch vielleicht an einem dritten Ort einen Scanner hat, dass man diese Sachen direkt digitalisiert hat und kann die direkt auch in die Patientenakte übernehmen, noch bevor der Patient dann im Wartezimmer Platz genommen hat. Und dann gibt's ja Faxe. War vorher so, dass die alle ausgedruckt worden sind oder ich glaube, die kamen da aus dem Faxgerät raus. Weiß ich gar nicht mehr genau. Und dann wurden die auf dem Schreibtisch gelegt und durchgelesen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das werden wir auf gar keinen Fall scannen oder sowas, sondern dann haben wir einen Fax-to-E-Mail gebaut.
Selbst gebaut?
Ja, also wir haben es, ich glaube, ich habe erst fast selbst gebaut und mittlerweile läuft es ganz gut über die Telefonanlagensoftware. Ne, Fax-to-E-Mail. Wobei ich auch sage, naja, das ist eigentlich auch nur eine Krücke, hat nichts mit Modernisierung oder Digitalisierung zu tun.
Ja, ich glaube, ich kenne schon ein Startup, das da was entwickelt, gerade eine Lösung für. Ja.
Am liebsten eins, was die Faxe abschafft, vielleicht. Ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, aber ich glaube, 70% der Faxe auf der Welt sind in Deutschland und 90% davon in der Medizin, irgendwie sowas.
Es ist unglaublich, ja. Okay,
und Nachrichten mittlerweile, das ist natürlich auch gut.
Bitte? Wenn welche Nachrichten?
Nachrichten, die in der Telematikinfrastruktur sind.
Ja.
Aber auch da kann man sicherlich die Prozesse noch verbessern.
Message, wenn du mit Kollegen, also bei dir in der Umgebung in Bremerförde kommunizieren willst, wie machst du das? Per Telefon, privat anrufen oder machst du es auch offiziell über Messenger?
Also wir sind ja hier auf dem Land und da geht es dann häufig noch privat. Es ist aber auch so, dass ich das nicht unbedingt ausnutzen will, wenn ich beispielsweise die Privatadresse, was weiß ich, aus dem Sportverein oder sowas habe oder die private Telefonnummer, dass ich das nutze, weil wir alle so viel arbeiten, dass man auch seine Freizeit, ja, dass die einfach wertvoll ist, dass man die nicht dann mit irgendwelchen Fragen zerstören will. Und deswegen schreibe ich dann ganz gerne mal Kurznachrichten, wenn ich was wissen will. Und das geht ja mittlerweile auch ganz gut über KIM-Nachrichten. Und dann kann der Kollege immer noch, gibt es welche, die schreiben mir dann, gibt auch welche, die den schreibe ich eine Kurznachricht über KIM und kriege dann eine WhatsApp zurück oder sowas. Und es gibt auch welche, die dann sagen, oh, das ist mir zu kompliziert aufzuschreiben, da rufe ich mal eben an. Und das geht auch.
Ja, okay, spannend. Gut, dann weiter. Ach doch, das interessiert mich noch. Du aus dem Qualitätsmanagement hast ja sicherlich auch gelernt, dass man Dokumente richtig markieren oder benennen muss. Habt ihr, und das habe ich schon von anderen Kollegen gehört, dass es ja so ein wüstes Ding ist, auch was, wie es jetzt in der EPA kommt, wie man sozusagen die ganzen Dinge, die da hochgeladen wird, betitelt und es da keine richtigen Standards gibt. Was sagst du dazu und wie macht ihr das?
Da muss ich zuerst mal meinen Puls tasten.
Naja, es geht ja darum, es schnell wiederzufinden und es sinnvoll zu. Also ich bin da auch gar nicht gut drin, weil das so richtig gelernt habe ich das nicht. Aber also erzähl mal, wie machst du es?
Da muss man vielleicht noch mal eins dazu sagen. Wenn man eine 40 Jahre Papierpraxis hat, hat man auch 40 Jahre Papierpraxis als Archiv. Und das will man ja auch nicht. Ne? Ich will ja sofort reingucken können in die entsprechenden Dokumente.
Ja, exakt.
Und da haben wir auch Qualitätsmanagement angewandt. Ne? PDCA-Zyklus, Plan, Do, Act, Change. Ne? Und haben uns überlegt, wie wir das machen wollen. Was wollen wir überhaupt scannen, was nicht? Wie soll es benannt werden? Und das ganz, ganz stringent. Und das hat eine Studentin hier gemacht. Die ist mittlerweile Master in Wirtschaftswissenschaften und hat das mitgestaltet. Und das war richtig Spaß gemacht. Und mittlerweile macht es auch Spaß, in die Akten reinzugucken, weil wir so nach etwa 3 Jahren hatten wir 90% oder 2 Jahren, 2 bis 3 Jahre hatten wir 90% trotz Corona-Pandemie, trotz Wasserschaden und so weiter, dann digitalisiert von diesen ganzen Vorbefunden. Das ist ja extrem wichtig, sonst weiß man viele Sachen gar nicht.
Aber jetzt hat ja nun nicht jeder diese Qualitätsmanagement-Ausbildung gemacht. Was würdest du der Kollegin und den Kollegen raten, wie sollten die das angehen? Also jetzt auch im Sinne der Befüllung auch der EPA, ne? Also ist das, ich weiß gar nicht, also ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber gibt es da in Anführungsstrichen Richtlinien und Vorgaben, wie es jetzt zu sein hat?
Ich weiß nicht, ne? es wird ja immer
gesagt. Ja, das ist doch schon mal schrecklich, ne?
Schrecklich, ja. Es ist ja eigentlich nur ein PDF-Container.
Total.
Die PDFs sollen nicht durchsuchbar sein, das ist auch schon schrecklich ist. Und ich kann es ableiten aus dem Empfangen von KIM-Nachrichten. Wenn ich das mache, muss ich oft, oder muss ich ja nicht immer, die benennen, wann, wie das, von wem das Dokument ist, also was weiß ich, Brief, Facharzt, Orthopädie, was weiß ich, oder irgendwas anderes, und von wann das ist. Und das ist typisch deutsch, deswegen Puls. Vorhandene Daten manuell eingeben. Da frage ich mich, wie kommt man auf sowas? Wir haben so viele Vorgaben, das weiß ich, weil ich auch Testpraxis für T2Med bin, oder wir sind das. Mit wie vielen Vorgaben dort gekämpft werden muss. Und solche wichtigen Dinge, Dinge, die einem viele, viele, viele Sekunden am Tag eigentlich sparen können, die werden nicht umgesetzt. Und wenn man das ableitet auf die EPA, dann könnte es schwierig werden. Ich hoffe aber, dass da auch noch Entwicklung Einzug hält. Muss man eigentlich auch erwarten. Und sonst, ja. wenn man das ändern möchte, man muss nicht eine Qualitätsmanagement-Ausbildung haben, aber man muss irgendwo schriftlich niederlegen, wie man Dokumente benennt. Also wie das genau gemacht wird. Und zwar so, und das ist, glaube ich, immer auch so ein Qualitätsmanagement-Prinzip an sich, aber auch etwas, was jeden Arbeitsalltag erleichtert, so dass es der schwächste Mitarbeiter umsetzen kann. Die Azubine am ersten Arbeitstag muss das verstehen. Und so muss man es hinterlegen. Nicht so, dass die allerbesten Mitarbeiter, die das 30 Jahre machen und lauter Zusatzqualifikationen haben, das können. Und dann hat man eine Benennung und eine stringente Art und Weise, wie man es ablegt. Und dann, ja, dann findet man die Dinge auch wieder.
Hast du in deiner Praxis so eine Art, in Anführungsstriche, Handbuch oder wenn neue Mitarbeiter kommen, wo solche Dinge so in Form von Onboarding, wie arbeiten wir hier miteinander, wie gehen wir mit Technologien um, wie dokumentieren wir, also so eine Art, ja, also ein Kulturbuch und aber auch ein Prozesse, wie die in der Praxis ablaufen, oder ist das eher so etwas, was nur gelebt wird und nicht auf Papier steht?
Wenn ich jetzt sagen würde, hätte ich nicht, dann würde ich ja gegen Vorgaben verstoßen. Man muss ja ein Qualitätsmanagement eingeführt haben. Ob man es niederschreiben muss, weiß ich nicht. Aber haben wir natürlich. Das war auch hier vorher so, dass es mehrere Bücher gab. Eins, wo solche Prozesse drin waren. Eins, wo Telefonnummern drin waren. Eins, wo Abrechnungstricks drin waren. Eins, wo meinetwegen Medikamenten-Cocktails, also irgendwelche Mischungen für die Apotheke drin waren und so weiter. Und ich habe da immer vom Qualitätsmanagement-Handbuch so ein verstaubtes Riesendokument vor Augen. Verstaubt deswegen, weil es sowieso nie jemand öffnet. Und das habe ich gleich gesagt, das wollen wir nicht. Wir schreiben es auch nicht nieder, damit es niedergeschrieben ist, sondern wir schreiben es nieder, damit es klar ist und wir gucken jeden Tag rein. Also so soll es
benutzt werden. Wo schreibst du das nieder? Wo kann man das nutzen oder wie nutzt ihr das? Also ich kenne ja Kollegen, die nutzen jetzt mal so ganz banal irgendwie so eine Art Trello. Manche machen es in irgendwelche großen Cloud-Ordner, aber andere haben es wirklich in so Organisationstools, ja.
Ja, ich habe einfach oben in meinem Serverschrank einen Linux-Rechner hingestellt, uralter Rechner, den ich mal zum Zocken habe. Irgendwas, das ist auch was, da habe ich jetzt keine Zeit mehr für, aber war lange eine große Motivation für die Computerei. Ne? Und da ist ein Linux-Server, da läuft Doku-Wiki drauf. Und das heißt, wir haben Wiki erstellt, ein eigenes. Und das ist unser Qualitätsmanagement-Handbuch und ist dementsprechend von jedem Rechner aus erreichbar hier.
Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Diagnostik-Tools. Nutzt du da schon was für in der Diagnostik, auch vielleicht schon KI-basierte Diagnostik-Tools, wo du dir da Unterstützung holst, egal in welcher Form?
Ja, wir haben gerade angefangen damit, also keine Raketenwissenschaft, aber auf jeden Fall, dass wir Fragebögen digitalisieren. Dafür gibt es ja auch mehrere Anbieter, so auch, dass es in die Software direkt übernommen werden kann. Nehmen wir mal den PHQ-9 Fragebogen für Depressionen oder sowas. Das wollen wir digitalisieren, sind gerade dabei, das zu gucken. Das ist dann schon eine große Hilfe, wenn man schon, oder meinetwegen ein selbstgestrickter Fragebogen, Beantragung einer Reha. Dann fragt man eben nicht sich durch, sondern man hat es schon vorbereitet und kann mit dem Patienten gezielt Sachen erörtern.
Da gibt es ja auch schon einige Anbieter für digitale Anamnesen und Fragebogenvorbereitungen. Nutzt du da schon jemanden?
Ja, wir haben eine Online-Rezeption, die ist in dem Fall von 321med, die ein Dashboard bietet. Da fände ich es schöner irgendwann, wenn es direkt in der Software, in unserer Praxisverwaltungssoftware auftauchen würde. Da kommen vorwiegend die Anfragen rein, aber das kann halt auch automatisch Texte erstellen, wenn jemand ein Rheuma-Medikament haben will, ein besonderes, dass der dann sagt, das können wir so nicht machen. Also automatische Reaktionen. Demnächst vielleicht als KI, wenn man meine Anfrageantworten, die wir auch elektronisch erfassen, da reinbaut, dass eine KI lernt, okay, Marc beantwortet solche Fragen in der Regel so und macht das dann. Sowas gibt's ja auch schon.
Ja, ja.
Nur da aus meiner Sicht ist als Praxisinhaber absurd teuer noch, aber es wird sicher kommen, dass man sowas machen kann.
Ja, und ich meine gerade zum, also das Thema Reha, Gott, ich glaube, wem geht's da nicht auf den Keks? Also das ist ja immer wieder redundant das Gleiche und mit den ganzen Papierzetteln, das ist einfach eine Katastrophe. Und wenn man das schon digital in einer digitalen Anamnese oder sowas vorab den Patienten am besten schon vor dem Besuch nach Hause schicken kann und der das dann irgendwie mitbringt, das wäre doch schon eine unfassbar große Hilfe, oder?
Absolut, ja, das machen wir auch schon ganz lange. Da drucken wir es dann aus oder haben es ausgedruckt. Aber warum eigentlich? Ich will eigentlich überhaupt nichts ausdrucken, wenn es geht. Wir kommen ganz ohne Drucker nicht aus. Aber es wäre schon schön, wenn man die Drucker alle abschaffen würde und würde nur digital arbeiten.
Ja, klar.
Was diese Fragebögen angeht, können wir den Patienten ja auch das schon nach Hause schicken. Und,
ja, oder ich war vor... Ja, ich war vor kurzem mit meiner Tochter in einer Praxis, da habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde mit so einem Tablet gesessen und habe das alles da reingetippt, war alles schön sortiert. Ich habe auch so eine keine gute Schrift. Dann sind wir dann zum Kollegen da reingerufen worden und der hat das alles gesehen, was ich da schon ausgefüllt hatte. Ne? Das war natürlich super. Und die können es natürlich auch gleich, die haben in dem Fall auch schon Studien daran gemacht und das mit erhoben und das habe ich natürlich dem zugestimmt. Das war natürlich unheimlich erleichternd und eine Stufe weiter ist natürlich noch, das auch schon von zu Hause aus zu nutzen und den Patienten am besten schon zu Hause zur Verfügung zu stellen. Ja,
gerade wenn es längere Sachen sind, Reha, das sind ja ganz, ganz viele Fragen, die man da stellt und da sitzen die schon teilweise eine Stunde und manche auch mehrere Stunden und sprechen sich noch mit ihren Angehörigen ab.
Ja, absolut, absolut.
Das sind immer wieder Sachen, die ich vergesse. Ich habe heute noch einen Reha-Antrag ausgefüllt und habe schon wieder gemerkt, die genauen Wohnbedingungen vom Patienten, die häuslichen Bedingungen, die werden immer abgefragt.
Ja, ich weiß.
Das fasse ich nicht strukturiert, das müssen wir mal tun und habe da heute für gesorgt, dass wir es machen. Ja, das nervt. Das, was einen nervt, muss man eigentlich sofort immer ändern. Und die Patienten kommen auch damit, warum kann ich das nicht schon vorher machen? Oder es kommen auch schon Menschen, die sagen, ich habe mal die Bildersuche über meine Hautveränderung laufen lassen. Das heißt also, wir werden sowieso damit konfrontiert. Also es ist ganz gut, wenn man sich ein bisschen darauf vorbereitet.
Die Patienten kommen zu dir und sagen, hier, ich habe mir da schon mal mit Google Lens oder sowas mir schon mal meine Hautveränderung angeguckt. Stimmt das jetzt?
Das war schon vorgekommen.
Wie fühlst du dich denn, wenn das passiert?
Also vor ein paar Jahren als Anfänger wäre ich noch narzisstisch beleidigt gewesen. Vielleicht. Das Googeln, das Selbstgoogeln von Symptomen, da sage ich immer, okay, also da können eigentlich immer nur zwei Sachen bei rauskommen. Entweder ist es Krebs oder eine defekte Zylinderkopfdichtung.
Aber googeln war gestern. Ja, googeln war gestern. Das ist ja schon längst.
Das fragt man ChatGPT.
Genau.
ChatGPT hat schon ein medizinisches Examinar bestanden. Und wer wäre ich jetzt zu sagen, das sollen die nicht machen, die Leute? Da ist dann meine Aufgabe, die Ängste abzufangen. Und ja, Ärztin und Arzt ist ja ein sozialer Beruf. Ne? Und das ist dann das, was man in dem Moment in die Waagschale werfen kann.
Ja, genau. Und das ist, damit möchte ich gleich, also nachher den Podcast abschließen, wenn wir die Tools durchgegangen sind. Ja, genau, ganz wichtig an dieser Stelle. Nein, alles gut. Nutzt du zum Beispiel schon KIs für EKG-Befundungen oder für andere Ultraschalls? Hab dein Ultraschallgerät schon mit Unterstützung da drin, dass du das sozusagen mit unterstützend machst oder nicht? Weil wer muss denn noch EKGs selbst lesen? Das ist ja jetzt auch mal überflüssig. Oder?
Das macht unsere Software tatsächlich, die wir verwenden. Ich habe da ein Pazzi von MedZ, glaube ich, mal gekauft. War nicht ganz billig, aber ich wollte das alles zusammen haben, denn vorher waren wir ja auch so aufgestellt, dass wir EKGs gedruckt haben. Und wenn man die in der Akte haben wollte, hätte man die scannen müssen. Und ich glaube, das ist auch kein Spaß, Thermopapier einzuscannen und das dann zu drehen und so weiter. Nee, und das macht unsere Software. Was sie nicht macht, ist eine KI-gesteuerte Auswertung von Langzeit-EKGs. Das muss ich noch händisch machen. Aber die Software macht da ganz viele Schritte schon vorher, dass ich es nur noch auf Plausibilität prüfen muss. Also ich brauche für ein Langzeit-EKG zum Beispiel, weiß ich nicht, sowas zwischen 5 bis 10 Minuten, das zu...
Aber da, also wer das jetzt hier mal hört und ich weiß es nicht, Langzeit-EKG, KI-Lösungen oder Unterstützung für Praxen, gerne bitte melden. Das würde mich jetzt mal...
Ich weiß nur keinen Namen, aber klar, also Wenn es genau. Kommentare drunter gibt, gerne da rein. Das ist,
ja, also 5 bis 10 Minuten. Ja, das ist wirklich wahnsinnig lang. Natürlich sollst du weiter mit drauf gucken. Aber ja. Das ist schon eine unfassbar lange Zeit, die dafür verwendet wird, dass du dir das da durchguckst, alles.
Hey, aber ich kriege grandiose 10 Euro dafür als Vergütung. Also von daher.
Okay, nee. Gut. Das wird dann sowieso eine spannende Diskussion, für was wir in Zukunft vergütet werden und für was mehr oder was weniger. Aber dieses Thema will ich jetzt hier gar nicht öffnen mit der Vergütung. Aber okay, das nutzt ja, das nutzt du auch schon. Und für mich hört sich das so an, dass du ein Fan davon bist, in Anführungsstrichen in einer Gesamtlösung viele kleine Lösungen schon integriert zu haben und nicht auf deinem Rechner 50 Tabs gleichzeitig aufzuhaben, wo du von einem Tab zum nächsten springst. Ja. Weil beim einen bist du bei der Organisation, dann bist du bei einer Herzinsuffizienzplattform, dann bist du plötzlich bei einer Plattform für Rheuma und das kommt ja noch hinzu zu diesem ganzen PVS-System, dass fast da draußen ja ganz viele tolle Menschen sind, die tolle Ideen haben, Plattformen für verschiedenste Indikationen und Erkrankungen bilden, besonders immer natürlich auch an die Allgemeinmedizin herangehen und dann immer denken, sie sind die einzigen, die man auf dem Schirm haben muss, aber man kann nicht von 50 Logins pro Tag machen. Und deswegen spricht ja eigentlich alles dafür, je mehr zusammen integriert ist, desto besser ist es, oder?
Definitiv. Also die sind alle immer so stolz auf ihre Dashboards, die Hersteller.
Ja,
auch schick, ne? Ich bin ja selber auch ein bisschen habe ich relativ viel auch mit Webdesign beschäftigt und so. Das ist alles ganz toll. Aber das hilft mir nicht weiter. Genauso wie du sagst, ich kann nicht 50 oder 1 Million Dashboards aufmachen und mir das in die Software ziehen, sondern es muss eigentlich integrativ sein. Ich weiß auch, dass die Softwarehersteller durchaus offen dafür sind, dass wir aber auch tatsächlich diese Schnittstellenproblematik haben. Also ich glaube, wer da noch ein Startup machen will, sollte vielleicht so eine globale Schnittstelle für so etwas bauen, die für alle Software funktioniert. Ich glaube, ich muss weg. Ich habe gerade eine Idee. Nein.
Ich glaube, ehrlich gesagt, sagt keiner ja, weil dann können sie alle kein Geld mehr verdienen und der Wettbewerb muss ja irgendwie so sein. Aber das ist eine Welt, in der ich mich nicht so detailliert auskenne. Aber insofern, ich glaube, es wäre möglich, aber das will keiner. Und naja, Punkt.
Aber man scheitert auch an manchen Sachen. Ich möchte mal ganz kurz aufgreifen, das mit dem Ultraschall, weil tatsächlich, das ist ganz schwierig. Ne? Ich habe überall Macs in der Praxis, das ist ganz toll, funktioniert wunderbar, aber die Integration von beispielsweise Labor und Ultraschall ist relativ schwierig, das geht. Und da eine KI drüber laufen zu lassen, also ich bin froh, wenn ich die Bilder in der Akte habe. Das ist das, wo ich noch sage, wow, das struggle ich dann selber mit, obwohl ich ja mich viel mit beschäftige. Also es gibt halt auch immer wieder irgendwelche Hürden, die es dann doch schwer machen und wo es dann auch nervt und wo sehr viel Zeit bei drauf geht.
Mhm. So. Okay, weil die Apple-Geräte nicht das zulassen, dass das Bild von A nach B kommt.
Es programmiert keiner die entsprechende Lösung. Du brauchst dann die Transportsoftware, entweder über die GDP-Schnittstelle oder sonst irgendwas. Mhm. Da ist Mac manchmal mit der Software schwierig oder auch, denk an Nadeldrucker. Ich meine, dass wir uns darauf unterhalten müssen, dass wir Nadeldrucker haben, aber wegen der derzeitigen Vorgaben bei Betäubungsmittelrezepten ist das nun mal so. Wir haben das nun anders gelöst, weil unser Nadeldrucker dann die Hufe gehoben hat. Aber da gab es auf Mac eben auch nicht wirklich eine Lösung, keinen Treiber. Was hat man gemacht? Ne? Da habe ich dann einen kleinen Mini-PC dran angeschlossen, der auf Windows-Basis lief mit dem entsprechenden Treiber. Und dann haben wir die Rezepte eben über Remote Desktop von unserem Mac aus darüber gemacht. Also über Umwege. Das ist alles nicht so das, was man gerne will, sondern man will ja eigentlich ohne solchen Aufwand arbeiten.
Ja, da hört man mal wieder, also egal, wer jetzt hier zuhört, dass es echt viel Tüftelei ist und das kann es ja eigentlich nicht sein, ne? Und jetzt bist du jemand, der sich da von Grund auf für interessiert, aber ich muss sagen, und ich finde es auch irgendwie immer wieder sehr schade, ich habe hier viele männliche Kollegen immer in meinen Folgen, die wirklich da schon ganz viel umsetzen. Aber ich würde sagen, die Hälfte der Praxen, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, die Zahlen, werden ja auch von ärztlichen Kolleginnen durchgeführt. Und ich weiß gar nicht, wie es da aussieht. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, sozusagen Gesprächspartnerinnen zu finden, weil, ich weiß nicht, hat verschiedene Gründe, weil sie wahrscheinlich noch irgendwie gar nicht so weit sind, aber auch sich mit diesen Themen so gar nicht beschäftigt haben. Was ist da, kannst du da, hast du da einen Eindruck zu?
Also ich hätte jetzt eher gesagt, ob man darüber reden muss, ob man Ältere mitnimmt bei dieser ganzen TI-Geschichte. Denn wir reden ja auch von Ärztemangel und davon, dass unter Umständen auch ältere Kolleginnen und Kollegen aufhören, weil sie frustriert sind von diesen Digitalisierungslösungen, die gar nicht funktionieren und sowas. Ich erlebe aber auch, dass das nicht nur die Älteren betrifft, sondern auch Jüngere. Ich mache auch First-Level-Support, nicht ganz selten auch für Kolleginnen und Kollegen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Frauen da grundsätzlich schlechter sind. Das wäre, glaube ich, das war uns von...
Ich wollte jetzt nicht die Kollegin da als schlechter darstellen. Ich merke nur, dass in der Kommunikation nach außen oder von dem ich was mitbekomme, da die Herren doch da aktiver sind. Ne? Was ich ist ja schön, aber ich möchte natürlich auch immer die Frauen motivieren. Und wenn du jetzt hier eine Kollegin bist, die das jetzt hier hört und sagt, bei mir ist das ganz anders, dann melde dich unbedingt. Dann stelle ich dich ja gerne vor, weil wir brauchen Vorbilder. Also männliche und weibliche Vorbilder und weil wir ja auch wollen, dass die Praxen weiter am Leben erhalten werden und ihr alle gebraucht werdet. Und natürlich auch die Frage, wie kann man die Hürden senken? Und ich finde es genauso. Ich kenne sehr viele, auch jüngere Leute als ich, die haben deutlich weniger Ahnung als ich. So. Und wir haben ein Alter. Insofern, also das hat nichts nur mit dem Alter und dem Geschlecht zu tun, ne? Ja.
Nee, ich glaube, dass Frauen häufig einfach vorsichtiger damit sind, sich eine Art Expertenrolle oder in die Rolle der gefragten Person zu stellen. Ne? Und nicht unnötigerweise, ne? Macht das mehr.
Ja, bitte. Bitte.
Es sind 70% Frauen in der Medizin mittlerweile, bei den Nachrückern. Wie denn nicht, wenn, also natürlich brauchen wir deren Perspektiven auch.
Unbedingt, ja. Wie sieht's aus mit, noch eine letzte Frage zu der Diagnostik. Sind schon Patienten zu dir gekommen, die gesagt haben, lieber Herr Dr. Hanefeld, nutzen Sie schon künstliche Intelligenz in Ihrer Praxis? Also, dass die Patienten das proaktiv angefragt haben?
Ich glaube, das hat mal einer gefragt, der selbst aus der IT-Branche kommt. Mhm. Und nein, das tue ich noch nicht. Manchmal, wenn ich mich mit einem kompletten Therapieregime nicht auskenne, gibt ja manchmal so Kolibri-Themen, mit denen man sich nie befasst. Ja. Dann habe ich auch schon mal KI gefragt, Mensch, was gibt's denn da alles und so weiter, um einen Überblick zu gewinnen. Das ist extrem hilfreich. Das hat mir bestimmt eine Stunde oder zwei Arbeit erspart. Und wir benutzen es dafür beispielsweise, nehmen wir mal an, man will irgendeinen Aushang machen mit einer Information, einer Änderung, wie auch immer. Da habe ich früher viel Zeit mit verplempert. Heute lasse ich es ChatGPT vorformulieren. Und dann finde ich MarkGPT häufig noch ein bisschen freundlicher als ChatGPT und formuliere es mit meinen eigenen Worten um. Aber ich habe schon ganz viel Hilfe, was rein muss, was ich nicht vergessen sollte und so weiter. Also da kann man extrem viel aus der Praxis rausnehmen. Oder neulich, Mensch, wie mache ich denn eigentlich einen... wenn meine MFAs auf Hausbesuche gehen, so eine Geschichte wie die Kilometer angeben, damit das bezahlt werden kann vom Lohnbüro. Das muss da rein in so einen Bogen. Kann ich natürlich auch suchen ohne Ende, aber wenn man ChatGPT fragt, bekommt man schon ein ziemlich gutes Formular ausgespuckt, ehrlich gesagt.
Ja, schön. Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte dazu, aber machen wir. Ach so, genau. Nutzt du schon einen KI-Assistenten während des Gesprächs mit dem Patienten? Also gibt's ja schon, da musst du überhaupt nichts mehr schreiben, dokumentieren danach, sondern schon parallel.
hätte ich gerne tatsächlich, ne, weil die Dokumentationsarbeit natürlich auch schon viel, viel Raum einnimmt.
Habe ich schon eine Folge zu aufgenommen, wo wir das live vorgeführt haben in dem Videocast.
Ja.
Schicke ich dir den Link an, bitte ja, angucken. Guck mal an.
Das Wichtige ist ja die Integration ins PVS, ansonsten nützt mir nichts. Ne?
Guckst dir an, ich schicke dir den Link und ich verlinke die Folge auch, ich glaube, das war die 3-4 Folgen hier vor, in den Shownotes dieser Folge. Bitte einmal reingucken, da geht es um KI-Assistenten. Ja, also der erste, den ich hier hatte, unfassbar. Also wirklich ganz, ganz toll. Und die Patienten machen alle mit, man muss sie nur vorher aufklären und ein großer Zugewinn. Gut, kommen wir weiter. Ein Schwerpunktthema, wo ich mich ja sehr lange, schon seit vielen Jahren auskenne, ist natürlich die digitalen Gesundheitsanwendungen. Nutzt du sie? Ja, nein, wenn ja, warum und warum nicht?
Also wir nutzen sie zum Teil. Mhm. Es hat seine Limitation. Ich habe mal neulich mit einem Kollegen gesprochen, der aus dem psychotherapeutischen Bereich ist und sagt, er hat sich mal viele angeguckt, sehr intensiv, und hat gesagt, also so richtig evidenzbasiert ist das nicht, was da passiert.
Oder, aber die sind übers Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen.
Ich kann das ja selber nicht bewerten, sondern das ist jetzt einfach nur die Aussage von meinem Kumpel.
Aha.
Und trotzdem ist es ja so, wir haben auch Riesenprobleme einfach auch mit bestimmten Kapazitäten, Ernährungsberatung, Psychotherapie. Ich denke, relativ zielgerichtete Dinge wie Rauchentwöhnung oder sowas, da habe ich das schon gemacht. Oder zur Gewichtsabnahme.
Wobei ja.
Ich mich auch frage, da gibt es ja auch also Apps, die nicht die Gas sind, die auch genauso gut funktionieren.
Und dafür ja, aber da gibt es keine Studien zu.
Teuer. Da gibt es keine Studien zu, ja.
Da gibt es keine Studien zu und da gibt es keine RCT zu. Und das digitalen Anwendungen, das ist ja ein Riesenapparat, der dahinter steckt, bevor die zugelassen werden im BfArM-Verzeichnis. Ja, so wie ein Medikament, wie ein digitales Medikament. Und die Apps, die sonst in App Store sind, da zahlt man für mit seinen Daten. Und die anderen Medizinprodukte, die über Selektivverträge laufen, die haben einfach nicht diese Studiendatenlage meistens im Hintergrund. Aber es scheint auch so zu sein, auch bei dir merke ich, dass viele da noch wirklich nicht so gut aufgeklärt sind und nicht wissen, was erwartet mich da eigentlich, ne?
Ich glaube, das ist gar nicht so sehr das Problem. Ich finde das eigentlich ja gut, wenn man solche Möglichkeiten hat. Das Problem ist, es ist ja wie bei Arzneimitteln. Wenn ich was verordne, muss ich ja nachher auch sagen können, warum habe ich das verordnet, warum nicht das andere und so weiter. Und wenn ich das mit Digas mache, dann müsste ich mich ja sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, was machten die Diga? Ich müsste mir die alle angucken. Also ich habe dafür keine Zeit. Jetzt bin ich gerade dabei, da hat mich jemand über LinkedIn angeschrieben, die solche Diga-Aufarbeitungen machen. Also wo man ein Benchmarking und so weiter. Wie funktioniert das? Was ist da drin? Was kann es nicht? So ein Überblick. Havio Health heißen die, glaube ich. Und bei denen bin ich gerade dabei und habe die ersten Patienten ongeboardet, dass man sich das einmal anguckt. Denn ich glaube, genau das brauchen wir. Es hat auch schon der Hausärzteverband angefangen, Digas zu empfehlen aufgrund von Community Notes. Und ich vermisse immer. Das betrifft aber alles in der Medizin auch. Darf ich Medikament XY auf Kasse aufschreiben? Dann heißt es immer, ja, muss man Arzneimittelrichtlinien gucken. Und dann guckt man die Arzneimittelrichtlinien und findet 50.000 Dokumente mit lauter Verzweigung, die untereinander nicht vernetzt sind. Sprich, also das Informationsangebot allgemein für Therapeutika, zumindest in Deutschland, ist absolut schrecklich. Und das gilt eben auch für die Digas. Und dann ist es vielleicht zu teuer, die zu verordnen und dann nachher einen Regress zu bekommen und nicht beantworten zu können, warum ich es verordnet habe. Deswegen gucke ich genau hin.
Okay, aber du weißt halt auch, also das, was dich abhält, ist einfach nicht genau zu wissen, was steckt da wirklich drin.
Ja.
Und auf was muss ich am Ende eigentlich achten, wenn der Patient nach irgendwie 3 Monaten wiederkommt und sagt, ja, der Code ist abgelaufen, ich bin jetzt fertig. Welche Fragen muss ich stellen und was ist jetzt eigentlich relevant und welche Konsequenzen ziehe ich daraus? So, also was ist eigentlich meine ärztliche Rolle? Was ist die Erwartungshaltung an mich, wenn ich das verschrieben habe? Wie viel muss ich da von mir reingeben? Wie viel muss ich nachfragen oder nicht? Und wahrscheinlich auch, wie du schon gesagt hast, wie dokumentiere ich es? Ne? Also ich dokumentiere mittlerweile auch in den Arztbriefen unter den Medikamenten, schreibe ich runter DIGA 100 oder wann ich mit dem Patient abgesprochen habe, wann er die nutzen soll, um das sozusagen im Bewusstsein zu haben, auch für andere Kollegen. Aber dieses Nicht-Wissen, was mache ich denn eigentlich damit? Und was die Daten, die da erhoben werden, ja, habe ich eine Pflicht? Ne? Also ich passe mittlerweile schon natürlich aufgrund der Ergebnisse Medikamente an, ersetze sie ab oder erhöhe sie, weil ich natürlich die DIGA ist sozusagen so eine Art Möglichkeit eines indirekten ein Monitoring bieten über Daten in einer Zeit, wo ich den Patienten nicht live sehe. Ja, und da sieht man immer wieder, dass es große Unterschiede gibt zwischen dem, was der Patient mir in meiner Praxis präsentiert, versus dem, was ich in diesem Verlauf sehe. Aber wie mache ich es momentan? Ich gucke ins Handy des Patienten, weil ich ihn darum bitte und sage, zeigen Sie mir mal die Grafik. Und da muss auf den ersten Blick schnell erkennbar sein, ist der Trend gut oder schlecht, ohne dass ich da tausende Sachen durchscrollen muss. So, und das muss besser werden, ne? Und vielen Dank.
Dran, dass man es ans PVS spiegelt oder man kriegt meinetwegen auch einen PDF-Report, ist mir auch egal. Hauptsache ich kriege irgendwas.
Genau.
Im Moment helfen wir uns damit. Wir haben durchaus die Anfragen. Ne? Oft ist es Abnehmen oder auch meinetwegen Rauchentwöhnung oder sowas. Da sage ich häufig genau aus diesen Limitationen heraus, ich habe ein bisschen meine Schwierigkeiten, das einfach so zu verordnen. Aber wir können die Diagnose bestätigen. Sie gehen zur Krankenkasse, die gibt Ihnen einen Code.
Funktioniert
tatsächlich gut. Das heißt, das ist im Moment der Workaround, um da weiterzukommen. Aber wir brauchen definitiv mehr Plattform, mehr Übersicht und das auch einfach, ohne dass man sehr viel Zeit damit verbringen muss.
Ja, ja. Ich habe bei dir gelesen, dass du gesagt hast, in Estland, Dänemark ist vieles einfacher. Oder da warst du da mal, wo du gesagt hast, boah, das war so toll, das würdest du jetzt auch gerne hier haben?
Ich war noch nie in Estland und ich war einmal in der Jugend in Dänemark.
Okay.
Aber ich habe natürlich gehört, wie das teilweise ist und auch mit Kollegen gesprochen. Und Flugmedizin-Lehrgang, da ist Deutschland anscheinend tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal mit diesen Lehrgängen. Und da war jemand aus Dänemark da. Professor für Pathologie. Okay. Und den habe ich mal gefragt, Mensch, wie macht ihr das denn eigentlich in Dänemark? Ich habe gehört, ihr habt eine digitale Patientenakte. Das ist 2 oder 3 Jahre her. Und da sagte er, ja, die kommen dahin und dann machen die Cloud auf und geben ihr Passwort ein, dann kann ich alles sehen. Dann hat er auch gesagt, wenn er mir das Passwort nicht gibt oder das nicht eingibt, habe ich schon meine Schwierigkeiten mit dem Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis, weil dann versteckt er vielleicht was von mir. Und das funktioniert da ganz einfach. Ne? Gut, die haben auch ein bisschen eine andere Kultur. Ne? Ich glaube, da werden auch Steuerdaten veröffentlicht. Und wir sind ja hier in Deutschland mit dem Datenschutz ziemlich kiebig, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass wir uns auch ziemlich viel blockieren damit. Ne? Auf der einen Seite massivster Datenschutz, teilweise unrealistisch, klar, denn es ist alles hackbar. Ne? Das ist ja immer ein Katz-und-Maus-Spiel mit Vorteilen für die Angreifer. Aber es gibt es ja überhaupt nicht die Option, das nicht zu machen. Und im Übrigen ist der Angriffsvektor ist häufig auf den Endgeräten der Nutzer, entweder in Praxen oder bei den Patientinnen und Patienten. Vielleicht müssen wir da einfach unsere Kultur ändern. Das ist vielleicht als erstes erforderlich. Und Estland, das ist eben schon frappierend, wenn man Berichte sieht, wie dort mit einer ID-Card, wo alles drauf ist, alles abdeckt, keine vollen Ämter gibt, sondern wo man auch nicht beantragen muss, ob ich Kindergeld bekomme, sondern wo man mit Geburt des Kindes eine E-Mail bekommt, herzlichen Glückwunsch zur Geburt, ne, auf welches Konto soll das Kindergeld überwiesen werden.
Ja.
Das ist das, wo wir hinkommen müssen. Und ich finde, wenn wir schon digitalisieren in der Medizin, dann müssen wir uns doch auch direkt schon hinbewegen zur möglichen Integration in solche Lösungen. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich verstehe auch nicht, wie man seine Ressourcen zeitlich und finanziell anders einsetzt. Das wäre ja Irrsinn.
Ja, Punkt. Ja. Ich will das Fass jetzt nicht noch weiter aufmachen, aber ja, du hast absolut recht. Ja. Mir fällt noch eine Sache ein, die ich vergessen hatte. Und zwar nutzt ihr einen Telefon-KI-Assistenten. Also, oder gehen deine, ist es still in deiner Praxis? Klingelt das Telefon noch oder nicht mehr?
Oh, auch interessant. Dreigliedrige Antwort. Früher gab es ein Telefon, das hat ständig geklingelt. Und den Spruch, sie sind ja nicht erreichbar, den kennen, glaube ich, auch alle. Aber das dahinter teilweise 1500 Anrufversuche pro Vormittag stecken. Das sehen die Leute halt nicht. Hatte ich mal in einer Vertretungssituation wohlgemerkt. Ne? Und ich glaube, direkt nach dem Urlaub irgendwie sowas. Aber also das Telefon hat ständig geklingelt und ständig standen die Leute da vor der Tür, wenn man aus dem Sprechzimmer rauskam zum Empfang. Und das haben wir umgestellt schon mal auf Softwaretelefone. Dadurch ist es komplett ruhig. Das klingelt nur auf dem Ohr der Mitarbeiterin. Und die soll sich aber auch darauf konzentrieren.
Ah, okay. Aber du hast doch keinen anderen Assistenten dabei.
Das ist die dritte Antwort sozusagen. Also es ist jetzt schön ruhig am Empfang. Das verursacht nämlich eine unglaubliche Unruhe auch für mich mental. Wenn das Telefon klingelt, die ganze Zeit dort ein Taubenschlag ist, dann kann man auch keinen klaren Gedanken fassen. Das halte ich für echt auch einen zentralen Punkt. Auch um vernünftige Arbeit zu machen und eine sichere Arbeit. Und jetzt haben wir, also 321 Med, unsere digitale Rezeption, hat sowas als Beta-Funktion. Und ich wollte das immer schon mal ausprobieren. Und meine Leute haben gesagt, das ist uns schon noch wichtig, mit den Leuten direkt zu sprechen und so weiter. Und jetzt hatten wir neulich mal einen Ausfall wegen Krankheit und so weiter. Da habe ich gesagt, so, jetzt wollen wir das mal ausprobieren. Und das haben die gemacht. Und siehe da, gerade so montags morgens, 1000 Anrufe. Nein, so viele sind es nicht, ne? Aber wir haben den geschaltet. Die Leute haben keine Wartezeit. Der kann ja fast unendlich viele Anrufe gleichzeitig verwalten.
Ja.
Wir haben dann, da kommt es wieder, das Dashboard. Aber das nutzen wir dann auch.
Ja.
Und gucken dort rein. Wir können priorisieren. Und wir entscheiden dann auch, wen wir mit welcher Priorität anrufen. Das entscheiden dann nicht mehr die Anrufer, die sagen, okay, jetzt Montagmorgen muss mein Problem, was 3 Wochen schon schwelt, geklärt werden. Sondern wir können sagen, oh, diese Anfrage, die ist wichtig, da rufen wir jetzt zurück. Und das haben wir jetzt, das hätte ich fast gesagt, zu welchen Uhrzeiten. Wir haben das zu bestimmten Uhrzeiten geschaltet und ab einer gewissen Zeit schalten wir wieder auf unsere normale Telefonie um.
Ja.
Super.
Ja, spannend. Ja, es gibt ja schon welche Kollegen, die hatte ich auch schon unterschiedliche im Podcast, die haben ihre Leute für die Telefonassistenten auch teilweise schon zu Hause sitzen. Ne? Die arbeiten aus dem Homeoffice raus und regeln das da und die sitzen gar nicht mehr in der Praxis und sowas. Also da ist ja schon wahnsinnig viel möglich. Mhm. Du hast zum Ende die letzten 2 Fragen. Du bist selbst auch in einem Podcast beteiligt, und zwar das heißt das Arztgespräch. Mhm. Ja, das werden wir natürlich auch alles verlinken auf der Webseite bei mir und aber auch in den Shownotes. Über was redet ihr? Was machst du da beim Arztgespräch, das Arztgespräch?
Ja, da bin ich ja dazugekommen, eingeladen worden. Im Prinzip ist es ein berufspolitischer Podcast. Insbesondere hat der Christian Köhler aus Wiesbaden gegründet und ebenso in Wiesbaden sitzt der Christian oder auch Tino Sommerbrot. Der ist im Hausarztverbandsvorsitzender in Hessen. Mhm. Und daher, da hat der Christian, hatte das mal begonnen, einfach mal mit einem Berufspolitiker über bestimmte Sachen zu sprechen und das den Leuten näher zu bringen. Und man kann ja nicht immer nur über Berufspolitik sprechen, sonst schlafen dann auch die Leute vielleicht ein. Ne? Und Podcasts hören ja viele beim Autofahren. Deswegen, da sind wir schon der Verantwortung bewusst für die Gesundheit und machen eben auch Themen jetzt zum Beispiel, wie macht ihr es eigentlich in der Praxis mit den Impfungen in der Praxis? Wie habt ihr es gemacht mit eurer Umstellung auf das neue PVS und so weiter? Also alles Sachen, die Praxisinhaber oder Leute, die im Gesundheitswesen aktiv sind, interessieren könnten. Jetzt weniger Grundlagengeschichten, wie behandle ich eine Hypertonie oder sowas, machen
Nein.
wir nicht.
Ja, okay.
Und wir haben auch schon Digitalisierung gemacht, wollen aber nicht mit dir in Konkurrenz treten.
Ach du, der Konkurrenz belebt das Geschäft und außerdem, ich meine, ich glaube, es ist für jeden was da und jeder hat auch unterschiedliche Leute und Personen, die er anspricht. Insofern finde ich das vollkommen gut und schön, wenn es da mehrere Leute gibt und mehrere Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich darum kümmern und nicht nur in Anführungsstriche andere, die gar nicht von der Basis kommen, sondern wir müssen uns mitbeteiligen an diesen Technologien und an dieser Entwicklung. Und deswegen freue ich mich auch über jeden anderen Podcast. Immer gerne, Marc. Immer gerne. Alles gut. Wenn du, also auch ein Thema, was mir, ja, also ich war vor kurzem, habe ich einen Vortrag vor 300 Onkologen gehalten über das, was wir hier eigentlich machen. Über wie können wir Ärzte uns in diesen technologischen Welt, in dieser Veränderung mit der künstlichen Intelligenz integrieren? Was wird unsere Aufgabe sein? Was ist sozusagen, ich sage immer gerne, wo müssen wir upskillen an bestimmten Kompetenzen und was müssen wir auch verlernen? Ich glaube, wir müssen nicht mehr unbedingt den Zitratzyklus bis ins kleinste Detail wissen oder die Muskelansätze, kommt natürlich auch auf das Fach an, aber der Orthopäde sollte schon wissen, aber was glaubst du, was sind Dinge, die wir neu lernen müssen und wie wird sich unsere Rolle verändern und auch die Identität von uns? Ne? Du hast vorhin schon so schön gesagt, früher wäre ich narzisstisch gekränkt gewesen. Das hat ja auch ganz viel mit, da kommt uns ja irgendwie was näher, was viel schlauer, viel besser ist als all das, was wir machen. Das weiß viel mehr. In kürzester Zeit so schlau können wir einfach gar nicht sein. Was macht uns eigentlich aus? Ja, jeder sagt immer, naja, dann habt ihr endlich mehr Zeit fürs Gespräch. Ja, können wir das? Und was ist da deine Meinung dazu? Und was wird unsere Rolle sein?
Also als erstes würde ich vielleicht mal Alena Büx zitieren. Die hat das neulich auf dem Vortrag in Oldenburg ganz gut auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, die KI, die soll uns doch vor diesen ganzen nervigen, verdammten Aufgaben verschonen. Mhm. Also Dokumentation, das, was du gerade gesagt hast, dass es dokumentiere, dass das Gespräch gerade so kurz, wie Marc das machen würde. Super, ne? Weil dann brauche ich nicht mehr tippen und kann mich konzentrieren auf das Überlegen. Aber es gibt eben auch Dinge, wo wir auch Kompetenzen abgeben müssen und vielleicht auch Unsicherheiten vermeiden. Nehmen wir mal Hautbefunde, da ist KI besser. Oder nehmen wir die Radiologie. Ja, ich glaube tatsächlich so der klassische Radiologie-Mensch, ne, man sagt ja so als kleiner Scherz dazu, Radiologen zerfallen ja bei Sonnenlicht.
Den kannte ich gar nicht.
Ja, das ist ein Spruch, den ich mal aufgegriffen habe. Aber Laura sind ja auch gute Freunde, die Radiologen sind. Also so nicht. Das wird, denke ich mal, im Stellenwert doch weniger werden. Und das passiert ja auch schon bei der Beurteilung beispielsweise von Mammografien. Für die Allgemeinarztpraxis das Hautkrebs-Screening. Und wenn man sich dann mal ehrlich macht, dann weiß man ja auch, oft ist man unsicher. Ist das jetzt was man rausschneidet oder zum Dermatologen schickt oder nicht? Und natürlich haben wir dafür Kriterien, aber sowas kann eine Software besser. Und ich denke, unsere Aufgabe ist dann eher etwas, was ich sowieso an der Allgemeinmedizin in meiner eigenen Praxis mag, dass ich eben nicht Over-the-Desk-Medizin mache, sondern dass ich Leute untersuche. Also mich wirklich mit denen unterhalte, die wirklich untersuche, die wirklich anfasse und dann eben doch zum Beispiel als Manualtherapeut Muskelansätze und so weiter eben auch beachte. Und das kann eine KI nicht, denke ich. Jedenfalls in allernächster Zeit nicht. Vielleicht irgendwann. Aber zumindest kann sie dann die Behandlung nicht machen.
Ja, sehr, sehr schön gesagt. Und da möchte ich Ergänzung zu machen. Der Kollege aus einer anderen Folge, Dr. Brede heißt er, der jetzt schon diesen KI-Assistenten in der Dokumentation nutzt, erzählte mir, dass er jetzt, wenn er natürlich seine Patienten untersucht, parallel laut spricht, ich taste gerade die Leber hier und hier und sowieso. Und er hat, was er ja vorher immer nur im Kopf mitgedacht hat, sagt er jetzt natürlich laut, weil das mit, diese KI halt mithört. Und die Patienten immer ganz begeistert und ihn anlächeln und sagen, oh, wow, toll, das hört sich ja alles wirklich gut an. Und dass es er ihn näher bringt zu dem Patienten, wenn er das so laut formuliert.
Ja. Das habe ich festgestellt, als ich die ersten Male Ultraschall mit Studentinnen gemacht habe, dass ich gesagt habe, hier, da ist die Leber, da ist das, da sieht man die Gallenblase, da sieht man, dass die Gallenblase, die Gallenwege nicht erweitert sind. Und seitdem mache ich das mit Patienten, auch wenn ich alleine mit denen bin, tatsächlich auch immer mal. Ja. Nicht bei allen Untersuchungen, aber bei vielen, auch gerade wenn es Bewegungsapparat ist und die Leute meinetwegen Angst vor dem Bandscheibenvorfall haben, dann kommentiere ich sehr genau, was ich untersuche, warum und was das bedeuten mag.
Das heißt also das wird, und das finde ich ja, also das, da könnte ich den ganzen Tag mir darüber Gedanken machen, wie Technologie die Arzt-Patienten-Interaktion verändert. Das wird sie definitiv verändern, wie wir im Beisammensein, also mit den Patienten sprechen, wenn das dokumentiert wird parallel. Der ging ja sogar so weit, der Kollege, dass er sagte, ja, irgendwann haben sie irgendwelche Sensoren am Körper, dann muss man das dann da auch nicht mehr machen. Der war schon sehr futuristisch unterwegs. Aber, oder dass auch Kameras das irgendwie, nee, Kameras mitverfolgen. Ja gut, das geht jetzt schon ganz weit. Aber also es wird auf alle Fälle eine Veränderung durchgeben, finde ich total spannend, diese Entwicklung damit zu verfolgen. Was glaubst du denn, was müssen wir denn dazulernen?
Gute Frage. Ich glaube, das ist insbesondere, dass wir so etwas nutzen, also dass wir solche Modernisierungstechniken nutzen. Wir hatten ja eingangs was zum Qualitätsmanagement gesagt und wie man Teams führt, Crew Resource Management. Ich erlebe das immer wieder. Ich bin da selber auch Pilot und bin im Fliegerei schon immer verbunden. Und ich erlebe das immer wieder, dass die Augen verdreht werden, wenn man sagt, in der Luftfahrt ist es so und so. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, die Augen zu verdrehen, weil wir sind bei weitem nicht in der Medizin so weit in der Vermeidung von Fehlern und Katastrophen, wie das die Luftfahrt geschafft hat. Und wenn wir es das geschafft haben, mal so weit zu kommen, dann kann man auch die Augen verdrehen. Aber bis dahin müssen wir, glaube ich, lernen, uns in solche komplexen, auch technologischen Systeme auch reinzufügen. Und auch meinetwegen beispielsweise besser auch Standards verfolgen und so weiter. Also dass man leitliniengerecht arbeitet, dass man solche Systeme verwendet, dass man faktenbasiert arbeitet, auf eine ganz andere Art.
Okay, weil Leute den Vergleich ziehen zur Luftfahrt, ich meine, die sind ja wirklich, da ist ja alles hochstandardisiert, strukturiert, ich finde nicht, dass man das, wie du schon sagst, mit der Medizin vergleichen kann. Mir ist das neu, dass damit die Vergleiche, da Vergleiche gezogen werden, aber okay.
Also, das ist auch Anästhesie zum Beispiel, ne? Und Intensivmedizin. Ja. Das ist ja die Frage, du musst ja nicht unbedingt immer Strukturen abarbeiten, sondern es geht schon darum, dass man, wie man mit Informationen umgeht, wie man Entscheidungen trifft und so weiter. Da kann man tatsächlich schon aus den Prinzipien heraus sehr viele Abgleiche zur Medizin finden.
Ja, dann kommen manche dann, also ich, ja. Wie siehst du es dann mit der ärztlichen Heilkunst? Oder wie habe ich vor einem Jahr mal auf dem Panel gehört, da sagt ein Kollege, es gibt auch noch so eine innere Evidenz des Arztes, ne? Also die klinische Erfahrung, die wir haben, die man da irgendwie nicht so messen kann. Ich glaube, die darf man nicht trotz aller Messdaten, Zahlen über die hinweggehen. Also ich merke an vielen Stellen, okay, die Daten sprechen so, aber mein Bauchgefühl sagt mir, das kennst du ja sicherlich auch, oder?
Ja, das tun übrigens Piloten auch dann in solchen Situationen. Und ich glaube, psychologisch spricht man von heuristischem Denken, ne? Wenn man schon so viel Erfahrung gemacht hat, das ist der innere Computer, der ohne, dass man bewusst jetzt niederschreibt, so und so ist das, sagt, da ist irgendwas Schlimmes oder nicht. Ne? Das klassische Beispiel ist, man sieht sofort, ob jemand eine Pneumonie hat, älterer Mensch, wenn man reinkommt ins Zimmer. Man sieht sofort. Wenn man es dann niederschreibt, dann hat man erst die Fakten, die kommen dann erst. Und ich denke mal, das ist genau das, dieses heuristische Denken, das brauchen wir auch weiterhin. Das menschliche Denken, was durch Computer zum Teil ersetzt werden kann, aber sicherlich nicht bis in den letzten Winkel. Und wir müssen lernen, ja, diese Technologien in die Heuristik mit zu übernehmen. Das ist dann vielleicht die Herausforderung. Und das habe ich gerade dann auch mehr gemeint als Zentrum dessen.
Ja. Zum Schluss. Ein letzter Appell an die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier zugehört haben? Was ist das Wichtigste, was du ihnen gerne mitgeben möchtest? Aber auch eventuell anderen Health-Tech-Experten, die uns hier zugehört haben. Also einmal an die Kolleginnen und Kollegen und dann auch an alle anderen, die sozusagen Stakeholder in diesem System, die mit uns interagieren.
Ich glaube, das Wichtigste ist in der Technisierung, in der Digitalisierung, in der Medizin. Ohne geht es nicht. Digitalisierung ist ein Weg, wie wir die Patientenversorgung verbessern können. Und das muss aber auch getan werden. Und das muss immer im Zentrum sein. Es darf nicht für sich selber stehen, sondern alle Maßnahmen, die wir ergreifen, müssen immer das zentrale Ziel haben, dass die Patientenversorgung verbessert und im Idealfall auch erleichtert wird. Und ich denke, ohne das kommen wir heute gar nicht mehr aus in der computerisierten Welt. Und es ist auf jeden Fall so, dass man davon ausgehen kann, sehr viele positive Erfahrungen zu machen, wenn man das dann aktiv gestaltet.
Okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Marc. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich wünsche dir, also wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander, vielleicht komme ich ja mal vorbeigefahren.
Sehr gerne.
Ich war häufiger zwischen Bremen und Hamburg hin und her. Ja, wirklich. Also ich würde mich wirklich freuen. Dann gucke ich mal dir da über die Schulter oder guck mal, ob das stimmt, die Nummer 7, die du da aufgerufen hast und mal gucken, wo du in einem Jahr stehst.
Ich stelle mich der Beurteilung. Ja.
Ich freue mich, dass du da warst. Ich wünsche dir weiterhin auf deinem Weg viel Erfolg. Ich finde es toll, wie du strukturiert die Sachen angehst, wie ja modern, innovativ und auch über den Tellerrand hinaus guckend du auch als Mediziner aktiv bist. Das freut mich immer sehr, lässt mein Herz höher schlagen, weil ich freue mich zu erleben, dass da auch ganz viel in der Ärzteschaft an Bewegung ist und du bist ein tolles Vorbild und Rollenmodell auch sicherlich für andere, die hier diese Folge gehört haben. Vielen Dank, dir alles Gute.
Ja, und vielen Dank für die Einladung und ebenfalls alles Gute. Bis bald.
Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Wo stehst du gerade? Was beschäftigt dich? Und was war der Grund, warum du diesen Podcast bis zum Ende gehört hast, was ich sehr schätze und ich da sehr dankbar drüber bin, weil darum mache ich das hier und das ist mein großes Anliegen. Schreibe mir gerne unter info@docsdigital.de. Du wirst garantiert eine Antwort bekommen. Das ist mir sehr wichtig, hier in Kontakt zu gehen und erstmal zu erfahren, wer hört denn hier eigentlich zu und was sind die Bedürfnisse und was brauchst du? Was möchtest du hören? Welche digitalen Tools soll ich vorstellen von irgendwelchen PVS-Herstellern? Erst gestern rief mich ein junger Kollege an und sagte, er weiß gar nicht, was er tun soll. Also, vielleicht bist du ganz woanders. Melde dich gerne. Ich freue mich sehr darüber. Und falls du dich nicht melden möchtest, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und ein Abonnement dieses Podcasts. Wo immer du bist, wünsche ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra. We'll be right back.